Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wo bin ich heute? Wo will ich hin? Ist das schon alles oder noch mehr in mir drin?
Ja, reingekommen bin ich hier erstmal über einen Probetag mit vorherigen Freiwilligen.
Lukas Linnemann, 18 Jahre alt. Im Sommer 2022 hat er sein freiwilliges ökologisches Jahr, FÖJ, gestartet.
Da wollte ich dann auch erst mitmachen als Probetag. Das war mir dann aber nicht vergönnt, weil ich halt einen Anfall bekommen hatte beim Auto ausräumen. Und da dachte ich auch erst, wäre es vorbei, aber dann haben sie mir dennoch eine Chance gegeben, wofür ich denen immer noch sehr dankbar bin, dass die trotz meinen Defiziten mich da annehmen und mich arbeiten und beweisen lassen.
Lukas ist froh, mit dem FÖJ erstmal einen Weg für sich gefunden zu haben. Er hat Epilepsie und es gab in der letzten Zeit noch andere Belastungen. Ein Jahr vor dem Abitur ist er vom Gymnasium abgegangen. Ein Studium, merkte er, sei doch nichts für ihn.
Jeder Schritt Verantwortung auf einer Brücke im Nichts. Geh ich nach vorne ins Dunkel, wer gibt mir Licht?
Das FÖJ ist ganz klar ein Bildungs- und Orientierungsjahr.
Auf der anderen Seite wird schon auch kontrovers diskutiert, dass es eine Gefahr gibt, dass man mit solchen Freiwilligendiensten Leistungen ersetzt, die eigentlich nicht von Freiwilligen geleistet werden sollten, sondern die beispielsweise staatlich vorgehalten werden sollen.
Man lernt, wie moderiere ich jetzt eine Gruppe von 40 Menschen oder wie stelle ich ein Wahlsystem mit denen auf, ein ganz eigenkreiertes Wahlsystem. Das heißt, auch schon Jugendbeteiligung mit einbringen und Demokratie leben.
Klima, Krisen und die Pflichtdebatte. Wie wirksam sind Freiwilligendienste? Ein Feature von Renate Dobratz.
Gibt's denn wirklich eine Antwort? Lass dich einfach darauf ein. FÖJ, wie wär's denn damit? Vielleicht fällt dir dann was ein.
Ich erwarte von mir erstmal, dass ich sozial deutlich weiter aus mir rauskomme. Also, dass ich da leichter im Umgang mit anderen bin. Und von der Arbeit erwarte ich, dass ich verschiedene Dinge lerne. Also wie jetzt zum Beispiel, ja, wie halte ich eine Harke richtig? Das sind teilweise ganz banale Dinge, aber die muss man dann halt eben auch lernen und auch für sich selber dann einschätzen, wie es für einen selbst am besten ist.
Lukas ist einer von rund 3000 jungen Leuten im Freiwilligen Ökologischen Jahr. Das FÖJ ist der kleinste Freiwilligendienst für 16- bis 26-Jährige. Neben dem Freiwilligen Sozialen Jahr, dem Bundesfreiwilligendienst, der generell auch Älteren offen steht, und dem Internationalen Jugendfreiwilligendienst im Ausland. Insgesamt gibt es rund 100.000 Freiwilligendienstleistende in Deutschland. Lukas Einsatzstelle ist die NABU-Naturschutzstation Leverkusen-Köln. Arbeitsbeginn ist in der Werkstatt, wo die drei Freiwilligen und ihre Anleiter den Tag besprechen und den Kleinbus für ihren Einsatz beladen. Heute fährt Landschaftspfleger Olaf Schluck mit ihnen raus.
Was Sie hier sehen, ist das Naturgut in Leverkusen. Und wir finden schulpädagogische Maßnahmen statt mit so Grundschul-Schulklassen. Und das Schlimme war, dieses ganze Gelände ist vor einem Jahr der Flut zum Opfer gefallen. Also das stand hier in der Werkstatt, stand tatsächlich das Wasser so hoch wie diese Werkbank. Und deswegen diese vielen baulichen Maßnahmen, die man so sieht. Und das hat tatsächlich bei mir echt einen Schock ausgelöst. Ich war total schockiert. Ich habe nicht geglaubt, dass sowas hier passieren kann.
Das Naturgut Obhofen liegt an dem kleinen Wiembach, der etwas weiter unten in die Wupper fließt. Die Flut 2021, in der kleine Flüsse zu zerstörerischen Wassermassen wurden, hat das Naturgut voll erwischt.
Es ist ja auch so, dass im Grunde jetzt ja die Konsequenz wäre, dass man im Oberlauf von diesem Bach auch irgendwas machen müsste. Also die Umwelt so umgestalten, dass diese Wassermassen aufgefangen werden. Aber das findet überhaupt nicht statt, ganz im Gegenteil. Es werden Baugebiete ausgerufen und
An Baustellen und Containern vorbei fahren wir raus auf die Fläche, wie Olaf Schluck sagt. Eine von mehreren Wiesen, die er mit den Freiwilligen pflegt. Lukas kann wegen seiner Epilepsie nicht alle Arbeiten mitmachen. Er darf den Apfelpflücker bedienen, während die anderen FÖJler das Gras unter den Bäumen mähen. Er erzählt, wie schwer die letzte Zeit in der Schule für ihn war.
Also das letzte Jahr bzw. die letzten 2 Jahre, das waren bei mir die 11. Klasse, die ich dann auch nochmal wiederholt habe. Die sind bei mir schwierig gelaufen, weil halt das genau in die Corona-Zeit gefallen ist. Und ich da dann auch recht aktiv von Lehrern und Mitschülern diskriminiert wurde, weil ich halt soweit die Maske nicht tragen konnte und deswegen da halt einen Schutz für die anderen nicht garantieren konnte.
Dazu kamen Probleme mit Freundinnen und Freunden und ein psychischer Zusammenbruch. Die Schulnoten fielen ab und damit schwand die Chance auf das Abitur.
Die Schule hat manches kaputt gemacht, was ich an sich kreativitätsmäßig hatte. Und das fand ich ein bisschen schade, weil dann eben so diese Naturverbundenheit sehr stark abgenommen hat.
Manche hängen halt ziemlich hoch. Vielleicht kommen ja gleich die Pflückstangen zum Einsatz.
Jetzt ist es erstmal anders. Lukas ist von Menschen umgeben, die überzeugt sind, etwas Sinnvolles zu tun. Die ökologische Pflege der Landschaft und das Erhalten von Biotopen. Ein Beitrag, um das fortschreitende Artensterben aufzuhalten, das unsere Lebensgrundlage bedroht.
Also eigentlich geht es darum, dass tatsächlich die Leute erkennen müssen, wie wichtig das ist, dass wir sorgsam mit der Umwelt umgehen.
...1972 hatte der Bericht des Expertengremiums Club of Rome die Grenzen des Wachstums prognostiziert und damit auf die drohende Umweltzerstörung aufmerksam gemacht. In den 1980ern wurde diese auch für eine breitere Bevölkerung sichtbar. Waldsterben, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl und das bedrohliche Ozonloch.
Es gab Dauernregen und viele Umweltprobleme und Menschen sind auch zum Thema Anti-AKW auf die Straße gegangen. Und da war das eigentlich eine logische Konsequenz, dass man auch ein Engagement im ökologischen Bereich ermöglicht hat. Und dann startete das in Niedersachsen erfolgreich als Pilotprojekt und sehr schnell sind dann andere Bundesländer nachgezogen und haben auch das FÖJ auf den Landesebenen implementiert.
Das Freiwillige Soziale Jahr, das FSJ, gab es schon seit den 60er Jahren. Junge Menschen, zuerst vor allem Frauen, sollten ein Jahr lang karitative Erfahrungen sammeln können. Inzwischen stehen die Berufsorientierung und die Bildungsfähigkeit im Vordergrund. Das Jahr ist aber gleichzeitig eine Form des bürgerschaftlichen Engagements. Die Teilnehmenden sind sozialversichert und arbeiten in überprüften Einsatzstellen. Angelehnt daran wurde 1993 das FÖJ gleichberechtigt ins Gesetz aufgenommen und ebenfalls bundesweit gefördert. Scarlett Werner Ackje, Vorstandsmitglied im Förderverein Ökologische Freiwilligendienste und Leiterin der FÖJ-Zentralstelle im Rheinland, war in einem der ersten Jahrgänge.
Ja, ich habe FÖJ gemacht 1995 auf Föhr an der Nordsee. Und ganz klar, da saßen Leute, die wollten die Erde retten und sich engagieren für Umwelt- und Naturschutz. Also was mich sehr begeistert hat, war Vögel zu zählen und so Störkartierung zu machen und ein Schutzgebiet zu betreuen. Das war so praktischer Naturschutz, den ich gemacht habe. Und das war ganz spannend, also weil man mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun hatte und das wirklich ein ganz praktisches Tun war im Bereich Umweltschutz.
Heute gibt es FÖJ-Stellen nicht nur im praktischen Naturschutz, sondern auch in Umweltbildungseinrichtungen, in Natur- oder Tierschutzverbänden, in der politischen Bildung, in wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, in Waldkindergärten oder Behörden wie Grünflächen oder Forstämtern.
In den 90er Jahren war ja der Prozess der lokalen Agenda, wo interdisziplinärer gedacht wurde, wo nicht nur jetzt an den klassischen Naturschutz gedacht wurde, sondern eben auch an soziale und wirtschaftliche Faktoren. Das Ökologische, das Soziale und das Wirtschaftliche, dass man in diesem Dreieck zusammendenkt.
In diesem Dreiklang sei Natur, Klima und Umweltschutz nicht mehr nur das Thema einiger weniger belächelter Ökos, erklärt Scarlett Werner Ackjell, sondern habe Einzug gehalten in fast allen gesellschaftlichen und politischen Bereichen. Andere Schwerpunkte gibt es beim sozialen Jahr, in dem mehr als die Hälfte aller Freiwilligen in Deutschland ihren Dienst leisten.
Also mein Name ist Annalena Flint, ich bin 18 Jahre alt und mache seit dem August hier mein FSJ. Hauptsächlich mache ich das FSJ für mein Fachabitur und um den ganzen Beruf mal wirklich ein Jahr intensiv mir anzuschauen und dann zu entscheiden, ob das genau das ist, was ich später auch mal machen möchte.
Ein freiwilliges soziales Jahr kann in vielen Bereichen geleistet werden. In Kultur und Sport, in der Denkmalpflege, in einer Jugend oder einer politischen Organisation. Typisch sind aber Einsätze für alte, kranke, behinderte, Kinder oder geflüchtete Menschen. Anders als im ökologischen Jahr sind es meistens große, bundesweit organisierte Träger, die Stellen anbieten. Zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz, der Paritätische Wohlfahrtsverband oder kirchliche Verbände. Annalena arbeitet in einem Alten- und Pflegezentrum der Diakonie in Bonn.
Der Morgen fängt immer an mit der Übergabe. Die geht von 6:30 bis 7:00. Und dann fange ich meistens auch schon direkt mit der Pflege an. Unter der Woche haben wir eine Küchenhilfe. Und am Wochenende ist es immer noch ein bisschen schwieriger, weil wir Pflege und Küche gleichzeitig machen müssen.
Was heißt Pflege?
Ich helfe den Bewohnern aus dem Bett. Ich wasche sie, ziehe sie an, mache die Haare schön. Also grundsätzlich alles, was man bei sich selbst ja auch machen würde morgens.
Annalena findet den Job sehr anstrengend. Aber die Schule hat ihr nie gefallen. Sie sitze nicht gerne rum, sagt sie. Und das praktische Arbeiten liege ihr mehr. Gerade hat sie geholfen, das Geschirr vom Mittagessen abzuräumen. Jetzt fragt sie einzelne Bewohner, ob sie von ihr zu einem Mittagsschlaf gebracht werden möchten.
Dann fahren wir eine runter und hoch können wir.
Einen Herrn im Rollstuhl begleitet sie mit dem Aufzug vom Speisesaal in sein Zimmer.
Mhm. Wollen Sie sich denn hinlegen?
Nee. Ich bin doch eine Bettlegerin.
Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland steigt kontinuierlich. Dass Fachkräfte fehlen und freie Stellen sich schwer besetzen lassen, merkt Annalena häufig bei ihrer Arbeit.
Wenn viele Bewohner gerade zur gleichen Zeit ein Problem haben und man vielleicht nur zu zweit auf einer Etage ist, dann ist das enormer Stress.
Stress und der Umgang damit war auch Thema in einem ihrer ersten begleitenden Bildungsseminare, sagt sie. Denn es geht vielen Freiwilligen im sozialen Bereich so. Doch es gibt eben auch die schönen Situationen.
Und man freut sich immer dann, wenn man jemanden sieht, den man ein bisschen mag und der dann auch dann lieb macht. Ich muss was verbunden kriegen und das macht keiner so lieb wie sie.
Ja.
In der Gesellschaft sei das Bild von Pflege anders, als sie es erlebe, sagt die FSJlerin. Bisher sieht sie sich in ihrem Berufswunsch bestätigt. Pflege sei mehr als Waschen und Hilfe bei Toilettengängen.
Der Beruf macht einen so zufrieden und vollständig. Und da lerne ich einfach, dass man halt einfach zufrieden sein kann, wie man lebt, was man hat, wie fit man ist und gleichzeitig auch, wie schön es sein kann, einen sozialen Beruf zu machen, in dem man helfen kann.
Man weiß nämlich aus der sozialwissenschaftlichen und auch aus der sozialpsychologischen Forschung, dass uns das als Menschen gut tut, anderen zu helfen, andere zu unterstützen. Auch ich als Solidaritätsforscherin kenne diese ganzen Daten, die zeigen, solche Dienste zu machen, das ist für diejenigen, die das machen, eine gute Sache. Und natürlich kann das auch sehr hilfreich sein für die Menschen, die dann unterstützt werden.
Alena Büchs ist Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Außerdem ist sie Direktorin am Lehrstuhl für Ethik, Medizin und Gesundheitstechnologien am Klinikum Rechts der Isar der TU München.
Und man weiß auch da gibt es Untersuchungen, dass das einen positiven Effekt hat auf das gesellschaftliche Zusammengehörigkeitsgefühl. Gleichzeitig muss man sich immer sehr kritisch angucken, wenn beispielsweise sich der Staat zurückzieht aus bestimmten Bereichen und das Freiwilligen überlässt. Da muss man also wirklich sehr, sehr genau hinschauen.
Fachkräfte in Gesundheitswesen, Betreuung und Pflege sind oft nicht gut bezahlt und doch dringend gesucht, ebenso Personal in Kitas und Schulen. Freiwilligendienstleistende bekommen gar kein Gehalt, sondern nur ein Taschengeld, das unter 450 Euro monatlich liegt. Da kommt leicht die Vermutung auf, dass Freiwilligendienstleistende, genau wie Ehrenamtliche, willkommene Lückenbüßer, billige Arbeitskräfte in wenig wertgeschätzten Berufsfeldern sind. Alena Büchs.
Ich glaube, dass freiwilliges Ehrenamt ganz wichtig ist und ich kenne ganz, ganz viele Beispiele vom Sportverein bis zur höchsten Politikberatung, wo Menschen sich ehrenamtlich engagieren. Und ich glaube, das ist absolut essentiell für unsere Gesellschaft und sollte deswegen auch weiter unterstützt und gefördert werden.
Auch wenn es keine Fachkräfte sind und sie bestimmte Tätigkeiten gar nicht übernehmen dürfen, eine nützliche Ergänzung könnten mehr Freiwillige in bestimmten Bereichen schon sein, meint die Medizinethikerin.
Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man nicht diesem Irrglauben anhängt, man könnte mit Freiwilligen, mit Ehrenamtlichen beispielsweise den Fachkräftemangel, ne, den Pflegenotstand irgendwie ausgleichen.
Aber vielleicht würden einige von ihnen Gefallen an der Arbeit, zum Beispiel im Gesundheitswesen finden und danach professionell und mit Engagement in solche unterbesetzten Berufe einsteigen.
Ich sehe da durchaus eine Chance, dass das eben nicht Lückenbüßer sind in unattraktiven Berufen, sondern dass man das verbindet idealerweise mit einer Aufwertung dieser ursprünglichen Tätigkeiten und eben diesen vielen positiven Effekten, die das haben kann, wenn man sich auch mal herausfordert und etwas macht, was man sich selber ursprünglich für den eigenen Beruf vielleicht gar nicht gewählt hätte. Und das wirklich ein Beitrag, ein gesellschaftlicher Beitrag ist, der gleichzeitig auch einem selber gut tut.
Wenn dieses zivilgesellschaftliche Engagement aber solch positive Effekte hat, könnte man es dann nicht stärken und zur Pflicht machen? Einen Pflichtdienst für das Gemeinwohl also einmal im Leben, für ein paar Monate zum Beispiel oder ein ganzes Jahr. Laut darüber nachgedacht hatte zuletzt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der mit dieser sozialen Pflichtzeit, wie er sie nennt, vor allem den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken will. Der Dienst könnte nach den Vorstellungen von Steinmeier im sozialen oder ökologischen Bereich abgeleistet werden oder aber in der Bundeswehr. Denn obwohl freiwillig Wehrdienstleistende derzeit mit mindestens 1.500 Euro wesentlich mehr Geld bekommen als andere in Freiwilligendiensten, hat auch die Bundeswehr Nachwuchsprobleme. 2/3 der Deutschen sind für eine Pflichtzeit. Das ist das Ergebnis aktueller repräsentativer Umfragen. Dagegen lehnen Verantwortliche für das FSJ und das FÖJ und den Bundesfreiwilligendienst einen solchen verpflichtenden Dienst ab. In einem gemeinsamen Positionspapier heißt es:
Nur wenn der Einsatz für die Gemeinschaft eine bereichernde, freiwillige Erfahrung ist, wenn er in den begleitenden Bildungstagen gemeinsam reflektiert wird, wird er sich nachhaltig positiv auswirken und unsere Demokratie sowie das Verantwortungsbewusstsein der Freiwilligen stärken.
Ähnlich sieht das auch Scarlett Werner-Akjel vom Förderverein Ökologische Freiwilligendienste. Eine Pflicht für junge Menschen könnte wie die Fortführung der Pflichtschule empfunden werden und am Ende zu weniger Engagement führen.
Ich sehe auch eine große Gefahr in der Bereitstellung von Aufgaben und auch Einsatzstellen. Wenn ich an Zeiten des Zivildienstes zurückdenke, gab es großartige Orte, wo Freiwillige oder Zivildienstleistende sich weiterentwickeln konnten und auch wirklich dazugelernt haben. Aber ich kenne auch diverse Fälle, wo junge Menschen einfach in Spülküchen ein Jahr nur Geschirr gewaschen haben und einfach nicht viel dazugelernt haben.
Damit Teilnehmende nicht ausgenutzt und dennoch gefordert werden und Verantwortung lernen, werden Einsatzstellen und Freiwillige pädagogisch beaufsichtigt, beraten und begleitet. Um den Nutzen für den Einzelnen und das Gemeinwohl zu gewährleisten, ist es also nicht einfach damit getan, eine Pflicht auszurufen. Schon jetzt ist die Nachfrage nach Plätzen höher als das Angebot. Auch aus der Ampelkoalition kommt zu wenig Unterstützung für eine Pflichtzeit. Insofern scheint die Idee von Frank-Walter Steinmeier zunächst einmal, wie ähnliche Vorstöße in der Vergangenheit, im Sande zu verlaufen.
Es war der 22. August, wir waren gebeten, kommt mit Freude und Lust,
so saßen wir alle um 11 Uhr hier. Mancher fragte sich bloß, gibt's hier Bier? Zum Anfang kannten wir uns alle nicht. Klar war nur, dieses Seminar ist Pflicht.
Wir sind in der Eifel. In Urft, am gleichnamigen Flüsschen, sind 28 Freiwillige aus unterschiedlichen Arbeitsstellen im Rheinland zum ersten von 5 Bildungsseminaren zusammengekommen, die es in einem Jugendfreiwilligendienst gibt. Unter ihnen ist auch Lukas Linnemann, der in der NABU-Naturschutzstation Leverkusen-Köln arbeitet.
Also ihr könnt jetzt gerade noch mal, also die Zeit
heute ist der 4. Tag.
Zu verteilen. Ich sehe, das wird gerade gemacht.
Anhand von Podcasts, Filmen, Zeitungen und Zeitschriften hat sich die Gruppe mit globalen Herausforderungen beschäftigt und sich darüber ausgetauscht, was sie besonders interessiert. Denn die Freiwilligen sollen die Themen, mit denen sie sich beschäftigen wollen, selbst finden. Lukas und Nai stehen dazu vor einer Pinnwand, die bunt beschrieben und mit Moderationskarten bestückt ist.
Ja, also wir wollten uns in diesem Jahr noch über die Umweltverschmutzung unterhalten, über ökologischen Holzanbau, über Waldrodungen.
Mich interessiert sehr, dass man jetzt die Thematik der Armut auch sehr beachtet. Diese klassische Schere zwischen Arm und Reich, wie man da mit der Verteilung anders umgehen könnte.
Über den Meeresspiegelanstieg.
Wodurch dann auch wieder die Erderwärmung angekurbelt wird, dass dann auch wieder alles weiter wie in einem Spinnennetz immer weiter verzweigt ist.
Und das gehört alles zusammen, das hat alles was miteinander zu tun.
Richtig.
Und da den Bezug zu finden auch erstmal ist ja super schwierig.
Lena Wacker ist hauptamtliche Leiterin in einem dreiköpfigen Team, das die 16- bis 26-Jährigen bei diesem Seminar pädagogisch betreut.
Jede Person bereitet ja auch ein Seminar mit vor. Also das gehört zu unserem Baustein von Partizipation, dass jede Person eigene Themen, Ideen, methodische Umsetzung einbringt, von uns natürlich da begleitet wird, unterstützt wird. Aber jede Person so im Rahmen der eigenen Möglichkeit die Lernzone erweitert, also sich selber auch fordert, auftreten vor einer Gruppe, stehen für was, was präsentieren, sich was überlegen.
Die Jugendlichen bereiten die Seminare unter Anleitung selbst vor und gestalten das Programm. Mit Planspielen oder Präsentationen, mit Workshops oder Rätseln, mit Rallies oder auch mit Ausflügen in die Natur. Das Essen wird während der Seminarwochen in Kochgruppen selbst gemacht.
Also das ist ja von vielen auch der Wunsch, weg aus der Schule mit den Händen was machen. Und das höre ich auch echt oft so, wenn über die Einsatzstellen sprechen, dass sie sagen, was ihnen gut gefällt, ist, dass man am Ende des Tages sieht, was man gemacht hat. Also wenn man irgendwo Unkraut jätet, dann sieht man am Ende, ach, das ist mein Werk und das ist so richtig sichtbar und spürbar.
Beim Kochen ist das ähnlich. Wenn das Essen schmeckt, war die Kochgruppe erfolgreich. Wenn die Küche nachher allerdings nicht aufgeräumt ist, wird sich die nächste Gruppe beschweren. So lernen die Freiwilligen vieles ganz unmittelbar. Den Umgang mit Feedback, die Arbeit im Team, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
Und das ist auch eines der wenigen Orte, wo soziale Segregation überwunden wird. Ja, wo trifft die Abiturientin den Hauptschüler? Vielleicht noch im Sportverein, aber im FJ macht es das möglich.
Immer noch sind im FSJ, FÖJ und in anderen Freiwilligendiensten trotz abnehmender Tendenz die AbiturientInnen in der Mehrheit. Das wollen die Träger dieser Dienste ändern.
Wir wollen von Förderschule bis über Abitur alle Menschen ansprechen mit unterschiedlichen Bildungshintergründen, aber auch mit sozialen Hintergründen.
In Nordrhein-Westfalen wird dieser Ansatz schon konsequent umgesetzt. Dort hat inzwischen die Hälfte der Teilnehmenden im FÖJ entweder einen Schulabschluss der Sekundarstufe 1 oder gar keinen Abschluss. Außerdem gibt es bundesweit Debatten und Förderprogramme zu Teilhabe und Inklusion, um mehr Plätze für sozial Schwache und Behinderte anbieten zu können.
Diese Welt, diese Gesellschaft geht alle an und alle müssen die Möglichkeit haben, sich auch zu engagieren, egal welchen Hintergrund sie haben. Das ist für die Gemeinschaft und für den gemeinschaftlichen Gedanken einfach total wichtig.
In Urft in der Eifel hat sich die FÖJ-Gruppe heute zu einem Musikworkshop getroffen. Selbstgeschriebene Texte werden zu einem gemeinsamen Lied komponiert. Was in einer größeren Gruppe gar nicht so einfach ist,
Denn es geht dabei nicht nur um Musik und Kreativität. Gefragt sind auch hier wieder gegenseitiger Respekt, Toleranz und konstruktive Kritik in der Gemeinschaft.
Und ich glaube, gerade auch so nach Corona, wo viele Abschlussklassen gar nicht mehr zusammengekommen sind so richtig, ist das besonders wichtig, dass wir hier so ein Gruppenerlebnis auch schaffen. Weil für manche kann das, glaube ich, vielleicht sogar auch Art heilsam sein, ein Teil von einer Gruppe zu sein und sich als Teil eines Großen zu fühlen und so Verbindungen zu spüren. Ich glaube, das ist das, was nach 2 Jahren Pandemie ganz vielen Menschen fehlt, so Verbindung zu anderen.
Diesen Gemeinschaftssinn zu stärken sei nicht immer einfach, sagt die Pädagogin Lena Wacker. Aber wenn es gelinge, lohne es sich mehrfach.
Wir hoffen, dass die Freiwilligen so rausgehen und auch was an der Gesellschaft gestalten. Also entweder erstmal bei sich selbst anfangen oder in ihren Familienkontext oder mit FreundInnen. Oder am liebsten natürlich noch mal größer.
Noch größer, das heißt für Lena Wacker, sich zum Beispiel politisch zu engagieren. Manchmal ist das auch schon während des Freiwilligen Jahres möglich. Diese Erfahrung hat auch Clementina Knust gemacht.
Und zwar haben wir im Freiwilligen Ökologischen Jahr ein super SprecherInnen-System. Das bedeutet, dass man sich als SprecherInnen wählen kann und dann sich auch politisch engagieren kann und sich auch für das Freiwillige Ökologische Jahr einsetzen kann und ein bisschen zeigen, welche Ecken und Kanten es gibt und wie man das FÖJ stärken kann.
Clementina hat ihr FÖJ gerade beendet und studiert jetzt Geografie. Während ihres freiwilligen Jahres war sie in ihrer Seminargruppe zur Sprecherin gewählt worden. Das geschieht bundesweit in allen Gruppen so. Die Gewählten wiederum schicken Landesdelegierte zu einem Kongress nach Berlin, wo dann 5 BundessprecherInnen gewählt werden. Clementina Knust war eine von ihnen.
Man erlernt sehr, sehr viele praktische Arbeiten, die aber zum Beispiel in Richtung Moderation gehen. Man lernt, wie moderiere ich jetzt eine Gruppe von 40 Menschen oder wie stelle ich ein Wahlsystem mit denen auf, ein ganz eigenkreiertes Wahlsystem. Das heißt, auch schon Jugendbeteiligung mit einbringen und Demokratie leben ist da auch ein ganz, ganz wichtiger Stichpunkt, den man da erlernt hat.
Dafür gibt es in jedem Jahr in Berlin eine Politikwoche, in der die Delegierten selbstständig Gesprächsstrategien entwickeln, üben und direkt anwenden.
Wir haben unseren Fokus auf bürgerschaftliches Engagement gelegt und dort haben wir uns mit PolitikerInnen getroffen, um mit denen über ganz verschiedene Dinge zu sprechen. Das heißt, wir haben uns da für soziale Gleichberechtigung eingesetzt. Wir haben uns da auch für das 1,5-Grad-Ziel eingesetzt. Wir haben uns für Jugendbeteiligung eingesetzt, dass man junge Menschen mehr hört, mehr politisch mit einbindet, mehr die Meinung der jungen Menschen fragt. Denn junge Menschen bilden die Zukunft. Und das darf man da natürlich in der Politik ganz besonders nicht vergessen.
Die Erfahrung ist, also in Zeiten von Krieg und von Populismus, dass es umso wichtiger ist, auch wirklich demokratisch und politisch zu lernen, wie ich teilhaben kann und wie ich mich beteiligen kann. Das ist politische Bildung, die darauf abzielt, dass man Verantwortung übernehmen kann, dass ich selber gucken kann, wo habe ich Handlungsmöglichkeiten, wo kann ich auch was Positives für die Gesellschaft beitragen. Und das Sprecherinnenwesen ist halt ein wichtiger Baustein da drin.
Über 10% aller SchulabgängerInnen in Deutschland entscheiden sich zurzeit für ein Orientierungsjahr im Freiwilligendienst. Noch mehr junge Menschen für dieses Engagement zu gewinnen, ist das Ziel aller Beteiligten. Doch dafür braucht es nicht nur mehr Wertschätzung, zum Beispiel in Form von Vergünstigungen oder der Anrechnung der Dienstzeit auf die Ausbildung, sondern vor allem mehr Geld für die Einrichtung neuer Stellen, für die pädagogische Begleitung und ein angemessenes Taschengeld. Mit etwa 10.000 Euro pro Platz und Jahr könnte die Anzahl von Plätzen signifikant erhöht werden, heißt es in dem gemeinsamen Positionspapier der Bundesarbeitskreise für Freiwilligendienste.
Im Ergebnis engagieren sich Menschen, die einen Freiwilligendienst als wert- und sinnvolle Erfahrung reflektieren, im weiteren Lebenslauf immer wieder. Auf das Fundament gelungenen Engagements kann unsere Gesellschaft bauen.
Alena Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, sieht darüber hinaus eine andere Möglichkeit, mehr Menschen für einen sozialen Dienst zu gewinnen, als ihn direkt zur Pflicht zu machen. Eine Art freiwillige Selbstverständlichkeit. Ein Zwischenweg.
Und dann könnte es so sein, dass es im Prinzip der Standard ist, dass man das macht und man sich aktiv dagegen entscheiden muss. Das ist dann keine Pflicht, aber es wäre so, dass man im Prinzip automatisch in den Prozess eintreten würde. Also man kriegt, was weiß ich, das zugeschickt. So, jetzt entscheide dich mal, wo willst du denn hin? Also das sind die Optionen und so weiter und so fort. Und man sich aktiv, also ein Opt-out-Modell, dagegen entscheiden müsste.
Erfolgreich könne das aber nur sein, wenn es für alle gilt. Deshalb fordert sie,
dass man das nicht nur den Jungen umhängt, die ohnehin sehr viel zu schultern haben werden in den nächsten Jahrzehnten. Also ich glaube, das wäre auch mit Blick auf die gesamtgesellschaftliche Solidarität sehr wichtig, das in unterschiedlichen Lebensphasen machen zu können. Durchaus auch mal in der Mitte des Lebens, dass es anerkannt wäre, wenn man vielleicht mal ein Jahr lang aussteigt und einen solchen Freiwilligendienst versieht.
Lukas hat gegen Ende seines Freiwilligenjahres immer noch mit gesundheitlichen Einschränkungen zu tun. Wie es für ihn weitergeht, weiß er daher noch nicht genau. Immerhin kann er wohl den praktischen Teil seines Fachabis mit dem FÖJ abschließen. Und auch sonst war die Zeit für ihn eine wertvolle Erfahrung. Auf jeden Fall will er später einmal anderen helfen und weitererzählen,
dass es wirklich auch was bringt, was zu tun. Also wie zum Beispiel anzupacken. Und wenn es halt ist, dass auch so Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, wie einfach Laub zusammenhaken, dass die auch was wert sind. Also dass dann auch wirklich kleinschrittige und auch klein erscheinende Arbeiten wirklich was bringen. Und das auch in der Ökologie sehr wertvoll ist.
Viele Ideen, die mir zur Verfügung stehen, doch ich fange an, mich im Kreise zu drehen, muss mich entschließen, um den Kreis zu entfliehen. So viele große Fragen kann mich nicht entziehen.
Eins, zwei, drei. Gibt's denn wirklich eine Antwort? Lass dich einfach darauf ein. F für J, wie wär's denn damit? Vielleicht fällt dir dann was ein. Gibt's denn wirklich eine Antwort? Lass dich einfach darauf ein. F für J, wie wär's denn damit? Fällt dir noch was ein?
Klima, Krisen und die Pflichtdebatte. Wie wirksam sind Freiwilligendienste? Das war ein Feature von Renate Dobratz. Regie Roman Ruthardt. Redaktion Carsten Burtke. Für die Technik war Hermann Leppich zuständig. Es sprach Johanna Maria Zehentner. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.